The Pioneer Briefing, der Podcast.
Einen wunderschönen guten Morgen allerseits. Mein Name ist Alev Doğan und wir starten jetzt gemeinsam in dieses Wochenende. Was war das wieder für eine Woche? Starten wir in den Wochenrückblick im Schnelldurchlauf. Los geht's. Der Wehrbeauftragte des Bundestages hat eine schnelle Personalwende bei der Bundeswehr gefordert und hält nicht so richtig viel vom Modell der Freiwilligkeit. Derweil haben tausende Schüler bundesweit gegen die Wehrpflicht protestiert. Eine Generationenumfrage ergab, Gen Z-Männer haben das rückständigste Rollenbild aller Altersgruppen. 31% sind zum Beispiel der Meinung, eine Ehefrau sollte ihrem Mann gehorchen. Zum Vergleich, unter den Babyboomern denken das nur 13% und auch das sind 13% zu viel. Gegen den Schauspieler Jimmy Blue Ochsenknecht ist ein Strafbefehl von 80 Tagessätzen wegen Betrugs rechtskräftig geworden. Er hatte absichtlich eine Restaurantrechnung in Höhe von 1.900 € nicht bezahlt. Rund ein Jahr nach der Messerattacke am Holocaust-Mahnmal in Berlin ist der Täter zu 13 Jahren Haft verurteilt worden. Der Bundestag hat beschlossen, das Bürgergeld wird zu einer Grundsicherung. Der Gesetzesentwurf soll ab Juli schrittweise in Kraft treten. In Berlin ist das Google AI Center eröffnet worden. Für die Entwicklung von KI-Anwendungen für Medizin und Forschung wird unter anderem mit der TU München zusammengearbeitet. Die Chefin der Deutschen Bahn, Evelyn Paller, hat Fahrgäste um Geduld bei der Sanierung des Gleisnetzes gebeten. Das Vorhaben werde mindestens 10 Jahre dauern. Das sagte sie in einem Gespräch diese Woche auf der Pioneer One mit meinem Kollegen Christian Schlesiger. China hat seinen 5-Jahres-Plan vorgestellt. Die Führung stellt sich auf moderates Wirtschaftswachstum ein. Investiert werden soll in künstliche Intelligenz, Quantencomputing und in das zweitgrößte Militärbudget der Welt. Merz ist zu Besuch bei Trump gewesen und wurde gelobt und von ihm am Knie getätschelt. Es ist erneut ein Mexikaner in Gewahrsam der US-Einwanderungsbehörde ICE gestorben. Es ist der 11. Mexikaner, der während der 2. Amtszeit von Trump unter diesen Umständen gestorben ist. Die Chefin von ICE, Heimatschutzministerin Christine Noem, die hat Donald Trump in dieser Woche entlassen. Emmanuel Macron hat angekündigt, Frankreich werde die Zahl seiner Atomsprengköpfe erhöhen und gemeinsam Atommilitärübungen mit Deutschland durchführen. Und wir alle wissen, in der vergangenen Woche ist ein neuer Krieg ausgebrochen. Nachdem der Iran von Israel und den USA bombardiert wurde, folgten iranische Angriffe auf benachbarte Länder wie die Vereinigten Arabischen Emirate, Bahrain, Kuwait, Israel, Katar, Jordanien, Saudi-Arabien und Oman. Vor der Küste Sri Lankas wurde seitens der USA ein iranisches Kriegsschiff versenkt und auf das NATO-Land Türkei wurde eine iranische Rakete abgefeuert, aber abgefangen. Die Lage, sie spitzt sich also zu. Währenddessen weiß Außenminister Wadephul nicht ganz so genau, vor welchen Reisen sein Auswärtiges Amt gewarnt hat und ein erster Evakuierungsflug von Dubai nach Deutschland für festsitzende Touristen ist in Frankfurt gelandet. Weitere Flüge sollen geplant sein. Die vielen Influencer indes, sie fühlen sich immerhin sicher und von den Staatsoberhäuptern der Vereinigten Arabischen Emirate weiterhin beschützt. Und damit sage ich, schöne neue Woche. Seit dem Angriff Israels und der USA auf iranische Ziele steht eine zentrale Frage im Raum. Wie halten wir es mit dem Völkerrecht? Muss man die Angriffe verurteilen, weil genau dieses Recht gebrochen wurde? Wurde es überhaupt gebrochen? Und spielte es eigentlich eine Rolle angesichts eines Regimes, das die eigene Bevölkerung foltert, terrorisiert und seit Jahrzehnten offen mit der Vernichtung Israels droht? In diesen Fragen wird ein Dilemma deutlich. Was nach Fragen des Rechts klingt, sind eigentlich politische Fragen. Und vielleicht sogar moralische. Über diesen politisch-juristischen Seiltanz spreche ich mit Dominik Steiger. Er ist Professor für Völkerrecht und Europarecht an der TU Dresden und erklärt, was das Völkerrecht zu den Angriffen sagt und warum die Antwort komplizierter ist, als es die politische Debatte oft vermuten lässt. Einen wunderschönen guten Morgen, Dominik Steiger.
Schönen guten Tag, Frau Doan. Grüße Sie.
Herr Steiger, wir wollen direkt reinstarten in das Thema. Ein wieder einmal nicht sehr kleiner Teil der Debatte dreht sich jetzt seit dem vergangenen Wochenende um die Frage, durften die USA und Israel aus Sicht des Völkerrechts den Iran angreifen? Beginnen wir mal mit dem wahrscheinlich nicht einfachsten, aber mit dem interessantesten. Wie lautet denn Ihre Einschätzung dazu?
Das Völkerrecht ist hier sehr eindeutig. Es gibt das Gewaltverbot des Artikel 2 Ziffer 4 der Satzung der Vereinten Nationen. Danach darf es keine militärische Gewaltanwendung zwischen Staaten geben. Dagegen haben Israel und die USA verstoßen. Allerdings gibt es natürlich immer Rechtfertigungsmöglichkeiten. Eine der Rechtfertigungsmöglichkeiten ist eine Resolution des Sicherheitsrates. Die liegt offensichtlich nicht vor. Die zweite Möglichkeit ist das Selbstverteidigungsrecht. Also gegen einen bewaffneten Angriff darf man sich selbstverständlich verteidigen. Die UN-Charta spricht sogar von einem naturgegebenen Recht. Wir haben jetzt allerdings keinen solchen Angriff des Irans gegen Israel.
Und sind in dieser sehr schwierigen Grauzone zwischen, wann ist ein Angriff und wann ist die Androhung eines Angriffes und nachvollziehbare Vorbereitungen auf einen Angriff schon so weit, dass man sagen kann, auch jetzt ist Selbstverteidigung angemessen.
Genau, das ist ein sehr guter Punkt. Man muss nicht warten, bis der Angriff beginnt, sondern gegen einen unmittelbar bevorstehenden Angriff ist es möglich, sich militärisch zu verteidigen. Und dann ist die Frage, was bedeutet unmittelbar bevorstehend? Wenn wir uns die Situation hier anschauen, dann gab es keine entsprechenden Vorbereitungen, sondern das Argument Israels und der USA, die Argumente, die wandeln sich so ein bisschen auch im Laufe der Zeit. Aber ein ganz entscheidendes Argument ist natürlich das Raketenprogramm auf der einen Seite des Irans und selbstverständlich das Atomwaffenprogramm auf der anderen Seite. Und eins ist ganz klar, das Atomwaffenprogramm des Irans darf es in dieser Form nicht geben. Der Iran darf keine Atomwaffen haben und nicht nur aus politischen Gründen nicht, sondern auch aus rechtlichen Gründen nicht. Es gibt den Atomwaffensperrvertrag, der es verbietet. Es gibt Sicherheitsratsresolutionen, die das verbieten. Reicht das jetzt aus? Nee, das reicht eben nicht aus, weil wir eben doch noch mehr brauchen. Wir brauchen den unmittelbar bevorstehenden Angriff.
Aber reicht es auch nicht, dass der Staat, also der Iran und seine Regierung, ja auch tatsächlich die Vernichtungsabsicht gegenüber Israel immer wieder thematisiert, begründet und, um nicht zu sagen, ankündigt?
Richtig.
Also wie lange kann man dann dem bedrohten Staat zumuten, zu warten, dass die Vorbereitungen derart fortgeschritten sind, dass dann wiederum so ein Kipppunkt erreicht ist, an dem es gar nicht mehr möglich ist, da militärisch vorzugehen?
Richtig, das ist natürlich, also immer wieder wird die Zerstörung Israels angekündigt durch den iranischen Staat. Das Existenzrecht Israels wird nicht anerkannt. Und das ist natürlich unmöglich. Und jetzt stellt sich aber daraus wieder die Frage, ist das schon ausreichend oder nicht? Ein Kollege hat so schön geschrieben, wir hätten den Kalten Krieg nicht überlebt, wenn wir alleine es auf diese Androhung hätten ankommen lassen. Und die Idee des Völkerrechts ist es, dass wir die Eskalation von Gewalt vermeiden. Und das ist ganz entscheidend. Wir setzen den Punkt, an dem der Einsatz militärischer Gewalt möglich ist, sehr weit nach hinten. Eben unmittelbar bevorstehen. Mhm. Warum? Weil wir es eben nicht darauf ankommen lassen wollen, dass wir fälschlicherweise einen Krieg beginnen. Ich verweise auf den Irakkrieg. Auch da sind wir davon ausgegangen, oder sind wir nicht davon ausgegangen, mit dem US-Amerikaner sind davon ausgegangen, dass es Massenvernichtungswaffen gibt, dass Saddam Hussein diese Massenvernichtungswaffen auch einsetzen möchte. Und wir sehen auch natürlich, dass Saddam Hussein zum Beispiel im Kuwait natürlich angegriffen hat, 1990, dass er Raketen auf Israel abgeschossen hat. Ja, also das ist natürlich eine ganz, ganz gefährliche Situation. Am Schluss gab es diese Massenvernichtungswaffen nicht. Mehr als 1 Million Menschen sind in dem Irakkrieg ab 2003 zu Tode gekommen. Das Nation Building, also den Aufbau eines neuen Staates, funktioniert wirklich nur so sehr leidlich. Es gibt weiterhin Gewalt und das ist eben die geronnene Erfahrung des Völkerrechts. Das sagt, wir wollen genau solche Situationen vermeiden.
Ich verstehe total gut. Hab mich jetzt direkt gefragt, als Sie gesagt haben, wenn ein Angriff unmittelbar bevorstehend klassifiziert wird sozusagen, dann frage ich mich, ob das nicht eine Formulierung und vielleicht auch Denke ist, die früher Sinn machte, weil wenn ein Angriff, ich sag mal, in den 80ern oder 70ern unmittelbar bevorstand, dann hatte man noch genug Zeit vermutlich, um darauf zu reagieren. Jetzt frage ich mich, ob mit dem technologischen Fortschritt und all diesen Dingen, die auch in der Kriegsführung eine Rolle spielen, das unmittelbar Bevorstehende aufgrund des sozusagen technologischen Standes nicht schon zu spät ist. Wissen Sie, was ich meine?
Ja, das ist auf jeden Fall eine Überlegung wert. Wir haben ja gesehen, nach den terroristischen Angriffen der Hamas gegen Israel am 7. Oktober 2023, dass es dann auch Angriffe aus dem Iran gegen Israel gab. Und wir haben gesehen natürlich, wie schnell die Raketen und Drohnen in der Lage waren, Israel zu erreichen. Und Israel ist wirklich in der Bedrohungssituation. Das muss man sich ganz klar vor Augen führen. Gleichzeitig ist es aber so, dass wir bei dem Atomwaffenprogramm, was wir jetzt sehen, ja, es noch vor einiger Zeit hieß, dass die Militärschläge im Sommer letzten Jahres das Atomwaffenprogramm um mehrere Jahre zurückgeworfen haben. Benjamin Netanyahu sagt seit über 30 Jahren, dass die Iraner kurz davor sind, die Bombe zu besitzen. Und das ist alles bislang nicht eingetreten. Und selbst wenn der Iran die Bombe haben sollte, heißt es nicht, dass er damit auch Israel angreift. Es gibt natürlich die große Befürchtung, und das ist eine reale Bedrohungssituation, wenn es so kommt, ja. Aber auch dann ist es natürlich nicht gesichert, dass das passieren wird. Und es gibt auch Vorwarnmechanismen. Man erkennt natürlich, inwiefern die Streitkräfte in Bewegung gesetzt werden, etc. Ja. Also das muss man sich dann im Einzelnen genau anschauen. Bei der Situation, die wir jetzt haben, ist es allerdings so, nein, wir haben eben noch keinen unmittelbar bevorstehenden Angriff gehabt.
Ich würde gern mit Ihnen auf die andere Ausnahme blicken, von der die Völkerrechtskonformität abhängt. Das eine ist das Momentum der Selbstverteidigung und das andere eine Resolution des UN-Sicherheitsrats. Und wenn man sich jetzt mal die Debatten der vergangenen Monate, auch im Zusammenhang mit Venezuela zum Beispiel, anschaut, dann macht es ja fast den Eindruck, als sei die Idee eines völkerrechtskonformen Kriegs, was ja auch schon in der Begrifflichkeit wie ein Paradoxon klingt, aber als sei das ein unerreichbares Ideal, als sei das so eine naive Vorstellung und als habe es das in der Praxis gar nicht gegeben in der Geschichte. Aber das hat es ja. Also es hat ja Kriege und militärische Interventionen gegeben, die eben auf einer ausdrücklichen Ermächtigung durch den UN-Sicherheitsrat basieren. Können wir mal über die, ich sag mal, jüngsten Beispiele, die kurz umreißen und auch besprechen, was bei denen funktioniert hat, was jetzt im Falle des Iran oder auch Venezuelas nicht stattfand? Also ich denke an Nordkorea, Südkorea, Kuwait etc.
Genau, der Koreakrieg in den 50er Jahren, der Angriff des Iraks auf Kuwait 1990, Libyen 2011 ist ein weiteres Beispiel, wo wir eine Ermächtigung durch den Sicherheitsrat hatten. Und da gab es eben eine entsprechende Einigkeit zwischen den sogenannten P5, den permanenten Mitgliedern des Sicherheitsrates, also China, Russland, USA, Großbritannien und Frankreich. Ja. Die müssen zustimmen und beziehungsweise kein Veto abgeben. Und dann brauchen wir noch 4 weitere Staaten, also 9 von 15 müssen zustimmen. Und im Fall Kuwait hatten wir im Übrigen auch natürlich eine Selbstverteidigungssituation. Der Sicherheitsrat hat aber trotzdem nochmal dazu ermächtigt. Libyen ist ein bisschen anders. Das ist auch eine höchst umstrittene Situation, weil China und Russland nur zugestimmt haben. So heißt es jedenfalls unter der Bedingung, dass es dort keine Regime-Change gibt. Also dass Gaddafi nicht weggebombt wird von der Macht. Aber das ist dann doch letztlich das Ziel der anderen gewesen. Und wir sehen auch da, und auch das ist wieder geronnene Erfahrung, wir sehen auch da, wie schlimm die Situation danach geworden ist. Ja, Libyen ist ein zerrissenes Land. Es gibt massive Menschenrechtsverletzungen, die gab es vorher auch, aber das ist viel stärker geworden. Und das menschliche Leid, und das ist letztlich, um was es geht, was wir verhindern wollen. Wir wollen menschliches Leid verhindern durch das Gewaltverbot. Und deswegen ist der Sicherheitsrat auch grundsätzlich so zurückhaltend. Es gibt natürlich das Veto, und das Veto führt zum Teil dazu, dass in Situationen nicht eingegriffen wird, in denen man eingreifen müsste. Ja, Kosovo ist so ein Beispiel 1999. Da hat Russland nicht zugestimmt, weshalb es dann dort eine sogenannte humanitäre Intervention gab. Aber dieses Veto verhindert zum Teil das Eingreifen des Sicherheitsrates in Situationen, in denen es nötig ist. Aber, und das darf man auch nicht vergessen, es verhindert teilweise eben auch das Eingreifen in Situationen, in denen es vielleicht nicht das Richtige ist.
Wenn es notwendig ist.
Denn auch eine Gewaltanwendung, die durch den Sicherheitsrat legitimiert ist, ist eine Gewaltanwendung, die am Schluss zu Toten und menschlichem Leid führen wird.
Es ist kompliziert und nach all dem, was passiert ist, merkt man, finde ich, immer wieder, dass so eine Unzufriedenheit herrscht nach dem Motto, also die einen sagen, man muss Donald Trump dafür kritisieren, das ist ein Völkerrechtsbruch, ähnlich wie der anderer Staaten auch. Und auf der anderen Seite heißt es, naja, aber es ist ein legitimes Vorgehen, weil der Iran eben auf diese abscheuliche Art und Weise gegen die eigene Zivilgesellschaft vorgegangen ist und dass die Menschen im Iran das feiern, während in Europa eine dekadente Diskussion um das Völkerrecht herrscht.
Ja, es ist keine dekadente Diskussion um das Völkerrecht, sondern es, was im Mittelpunkt des Rechts steht, sind eben die Menschen. Ja? Mhm. Und was wir uns hier überlegen müssen, ist, was sind die Folgen des jetzigen Handels? Und jetzt gibt es Pläne unter Umständen durch den CIA, die Kurden zu bewaffnen. Also haben wir jetzt unter Umständen einen jahrelangen Bürgerkrieg vor uns mit mehreren 10.000 Toten im Iran? Wird die gesamte Region ins Chaos gestürzt? Das weiß man alles nicht. Ja, aber die Erfahrungen zum Beispiel aus dem Irak, die Erfahrungen aus Libyen, die Erfahrungen aus Afghanistan zeigen eben, dass der Einsatz militärischer Gewalt nicht zur Erreichung der Ziele führt, die man hat. Und das ist natürlich der Wunsch. Ja, wir wollen alle im Iran, dass es dort Freiheit gibt, dass dort die Menschenrechte gewahrt werden. Und wenn das die Folge ist, dann ist das politisch in jedem Fall natürlich gut. Bloß die Erfahrungen zeigen anderes. Und das ist eben das, was sich im Völkerrecht abbildet.
Und wir sind gespannt, was aus diesem Kapitel noch sich entwickeln wird. Lieber Dominik Steiger, vielen Dank für dieses Gespräch und Ihre Eindrücke. Vielen Dank.
Sehr gern geschehen.
Eine neue Woche steht an und sie wird wild, aber wir schaffen das. Hier kommt unser Wochenausblick. Am morgigen Sonntag ist Internationaler Frauentag und deswegen lautet auch unsere Frage der Woche: Wer ist Ihre Lieblingsfrau? Und nein, Mutter und Ehefrau lassen wir nicht gelten, denn dass die tollsten sind, das ist ja mal klar. Ich freue mich auf Ihre WhatsApp-Sprachnachrichten. Die Nummer unseres Redaktionshandys finden Sie in der Podcast-Beschreibung. Und morgen gibt's auch Wahlen. Baden-Württemberg wählt seinen neuen Landtag. Es wird wohl ein Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen den Grünen und der CDU. Falls Sie sich noch unsicher sind, wer von den beiden unproblematischer sein könnte, die beiden Spitzenkandidaten für den Posten des Ministerpräsidenten waren bei uns in Podcast-Interviews. Cem Özdemir von den Grünen bei meinem Kollegen Jörg Thaddeus im Hauptstadtbriefing und Manuel Hagel von der CDU bei mir im Pioneer-Briefing. Sie wissen, wo Sie die Links finden. Am Sonntag finden auch in Bayern Wahlen statt, und zwar die Kommunalwahlen. Außerdem wird es sportlich am Wochenende. Mit dem Grand Prix in Australien beginnt die Formel-1-Saison. Die Straßenradsport-Saison beginnt mit einem Klassiker, dem Etappenrennen Paris-Nizza. Bis zum Dienstag genießen wir noch traumhaften modischen Eskapismus. Dann finden mit Paris die Big Four der Fashion Week ihren Abschluss. Ab Dienstag dreht sich vieles um die Zahlen. Es erscheinen die Volkswagen-Jahreszahlen und die BioNTech-Quartalszahlen. Am Mittwoch folgen die Rheinmetall-Jahreszahlen und die Verbraucherpreise für Februar. Und falls Sie sich fragen sollten, was der BGH am Mittwoch wohl macht, ich frage mich das nämlich manchmal, was liegt wohl Spannendes gerade bei den Bundesrichtern auf dem Tisch? Nun, diese Woche verkünden die Herren und Damen ihre Entscheidung dazu, ob es eine Altersüberprüfung beim Kauf von Ersatztanks für E-Zigaretten geben muss. Es geht also nicht um eine Altersüberprüfung beim Kauf von E-Zigaretten, sondern um den Kauf von Ersatzteilen der E-Zigaretten. Ist da die Frage nach dem Alter notwendig oder nicht? Ich weiß, die Frage bereitet auch Ihnen seit langem schlaflose Nächte. Am Mittwoch wissen wir mehr. Am Donnerstag werden die Zalando-Jahreszahlen veröffentlicht, dicht gefolgt von den Jahreszahlen von BMW und dem Geschäftsbericht der Deutschen Bank. Wirtschaftlich wird es am Donnerstag auch auf der Pioneer One, wo Gabor Steingart mit dem Ökonom und IFO-Präsidenten Clemens Fuest spricht. Für Tickets besuchen Sie gerne unsere Homepage thepioneer.de und gehen zu den Events. Ich werde am Donnerstagabend leider nicht auf der Pioneer One sein, denn ich bin auf der Premiere des Films Peaky Blinders – The Immortal Man in Anwesenheit des einzig wahren Cillian Murphy. Selten spreche ich ja Empfehlungen vorab aus, aber wie Sie mir vielleicht anhören können, mit großer Freude empfehle ich Ihnen, sich den Film ab 20. März auf Netflix anzusehen.
Reichtum, würde ich sagen, fängt dann an, wenn du über Ausgaben überhaupt nicht mehr nachzudenken brauchst, sondern nur über die Höhe der Investitionen nachdenkst.
Über Geld spricht man nicht, heißt es ja immer. Und Sie wissen, was das bei einer rechtschaffenden Journalistin auslöst. Genau, dann wollen wir doch erst recht darüber sprechen. Genau deswegen habe ich uns einen Mann zu einem achten Tag live eingeladen, mit dem man ganz herrlich über Geld sprechen kann. Ein Mann, der sowohl den Sozialismus als auch den Kapitalismus kennt. Mit Gregor Gysi ging es auf der Pioneer One um Geld und Reichtum, um Haben oder Nicht-Haben. Wo beginnt zum Beispiel Reichtum? Welche Rolle hat Geld in seinem Aufwachsen in der DDR gespielt? Und wie viel Bargeld trägt er eigentlich im Alltag mit sich? Ob der Alterspräsident des Bundestages sich selbst als reich bezeichnen würde, wo er sich im Vergleich zum Bundeskanzler sieht und ob er, wie einige seiner Parteikollegen, seine Diät auf den Durchschnittslohn reduzieren würde, hören Sie in der aktuellen Folge vom achten Tag. Sind Sie eigentlich reich?
Ja, aus der Sicht meiner Kinder, ja.
Aus Ihrer eigenen Sicht?
Aus meiner Sicht würde ich sagen, ich bin gute Mitte.
Gute Mitte, das sagt Friedrich Merz von sich auch.
Ja, aber der ist noch güter in der Mitte.
Noch als güter. Woran machen Sie das fest?
Ich fliege keine Privatflugzeuge, verstehen Sie? Der ist, wenn schon, sehr gehobene Mitte, sagen wir mal. Aber ich bin natürlich Mitte, ich bin nicht unten. Und ich verdiene ja auch gut und bestreite das auch gar nicht. Aber glücklicherweise, das sagen auch meine Kinder, auch meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, ich bin überhaupt nicht geizig.
Wofür, Herr Gysi, geben Sie am liebsten Geld aus? Und Spenden gilt jetzt nicht.
Das kann ich Ihnen sagen, für Reisen.
Für Reisen.
Das liegt natürlich an meiner DDR-Schädigung. Ja, verstehen Sie, da war das Reisen so beschränkt. Ich möchte mal in einem Hotel im Urwald in Costa Rica 2 Nächte zubringen. Weil ich war nur einmal im Urwald für 2 Stunden. Das war sehr witzig. Da sagte der Mann zu mir, Sie haben den Urwald nicht kennengelernt, weil Sie hier nicht übernachten. Denn hier ist es am Tage ruhig. Nachts können Sie überhaupt nicht schlafen. Ja. Da herrscht hier ein Lärm. Das will ich mal hören.
Wie sind Sie mit Geldfragen aufgewachsen? Welche Rolle hat Geld in Ihrer Erziehung, in Ihrer Familie gespielt?
Also meine Familie war natürlich nicht arm, aber sie war auch nicht reich. Und da meine Eltern sich scheiden ließen, als ich so 10 Jahre alt war, habe ich erlebt, was wirklich selten ist, dass ich zum Geburtstag am 16. Januar einen Gutschein bekam, weil meine Mutter noch kein Gehalt bekommen hatte und deshalb das gewünschte Geschenk noch nicht kaufen konnte, sondern das kam 1 oder 2, war immer am 18. und wie bekam sie ihr Gehalt? Also sie hatte nie wirklich eine Reserve. Ich glaube, wir haben an Geld gar nicht geerbt eigentlich. Aber, sondern sie hatte immer Ausgaben und die tätigte sie alle. Also wir hatten, was in der DDR eine Rarität war, eine Haushälterin, die zugleich Kindermädchen war. Die hat sie natürlich jeden Monat bezahlen müssen. Bruttolohn war auch alles ordnungsgemäß angemeldet und so.
Der Angriff der USA und Israels auf den Iran sorgt für große geopolitische Spannungen. Doch wie reagieren eigentlich die Finanzmärkte auf diese neue Eskalation im Nahen und Mittleren Osten? Darüber wird in der aktuellen Folge unseres Ökonomie-Briefings mit Lars Feld und Justus Haukapp diskutiert. Viele Beobachter hatten mit deutlich stärkeren Marktbewegungen gerechnet. Stattdessen fällt die Reaktion der Börsen bislang vergleichsweise überschaubar aus. Wie bewerten die beiden Professoren die möglichen Folgen für die Weltwirtschaft und welche Chancen könnten sich sogar langfristig ergeben?
Jetzt zu den ökonomischen Auswirkungen. Ich wollte auf die längerfristigen ökonomischen Auswirkungen abstellen, weil die natürlich immer auch eine Rolle spielen. Auch die Chancen, die sich dadurch ergeben im Weltgefüge, die sollten wir nicht verkennen. ganz davon zu schweigen, wenn es wirklich einen Regimewechsel geben würde, dann wäre auch eine Chance da, die Sanktionen gegenüber dem Iran sein zu lassen, beim Wiederaufbau zu helfen, deutlich mehr an Handel zu entfachen. Also auch das sind viele Möglichkeiten, die sich dann ergeben. Und wenn dann nach den jetzigen Restriktionen, die es auf den Ölmärkten durch den Krieg gibt, eben auch mehr Förderung da wäre, hätten wir auch eine Bewegung beim Ölpreis nach unten und damit eher ein Problem für Russland. Aber kurzfristig ist relativ klar, dass die Börsen abwarten müssen, wie lange dieser Konflikt dauert. Wir haben schon letzte Woche beim Ölpreis eine Entwicklung gesehen, die in gewisser Weise das Potenzial für einen bewaffneten Konflikt vorweggenommen hat. Wir waren schon über 70 US-Dollar je Barrel Brent. Jetzt sind wir bei etwas mehr als 80. Allerdings gibt es auch die Projektion, wenn dieser Konflikt länger dauert, die Projektion ist von Goldman Sachs und JP Morgan, dass man dann so eine Bandbreite zwischen 100 und 150 Dollar je Barrel Brent erreichen würde. Und das wäre natürlich eine ganz andere Geschichte, ehrlich gesagt.
Die Märkte zumindest haben da kein Doomsday-Szenario momentan, sondern ich war fast ein bisschen erstaunt, sozusagen, wie überschaubar die Reaktion bisher zumindest ausgefallen ist in der Situation. Die Schwarmintelligenz, die sich ja in gewisser Weise hinter den Börsenkursen versteckt, nicht davon ausgeht, dass es jetzt zu einer drastischen Eskalation, zu einem Absturz der Weltwirtschaft kommen wird. Auch wenn, Lars, ich natürlich völlig bei dir bin, ja, das ist jetzt kein Konjunkturfeuerwerk oder Konjunkturstimulus, vielleicht mit Ausnahme der Rüstungsindustrie, ja, sondern eher eine weitere Bremse, die das magere Wachstum, was uns prognostiziert wurde für dieses Jahr, nicht befeuert. Auf jeden Fall, das ist klar. Aber gleichwohl wäre ich erstmal noch verhältnismäßig entspannt, muss ich sagen.
Es ging von den Preisbewegungen bei Öl und Gas über Wirtschaftswachstum und Auswirkungen auf die Inflation bis hin zum deutschen Energiemarkt. Denn für Deutschland als einer der größten Energieimporteure Europas ist der Nahe Osten von besonderer Relevanz. Die gesamte Analyse von Lars Feld und Justus Haukapp hören Sie im aktuellen Pioneer Ökonomie Briefing, gemeinsam mit meiner Kollegin Josie Müller. In der kommenden Woche wird eine Frage noch drängender im Raum stehen. Kann dieser Krieg tatsächlich zu einem Regimewechsel im Iran führen? Aus Washington und Jerusalem heißt es, militärischer Druck schwäche das System und am Ende erhebe sich die Bevölkerung gegen das Regime. Doch so einfach ist es vermutlich nicht. Denn die entscheidende Frage lautet, wer soll diesen Wandel eigentlich tragen? Der ehemalige Außenminister Sigmar Gabriel äußert deutliche Zweifel im Gespräch mit Chelsea Speaker in unserem Podcast World Briefing.
Aber leider gibt es eben keine geschlossene Opposition. Auch die im Ausland, die sich hinter den Sohn des ehemaligen Schahs stellt, wer da mal ein bisschen genauer hinschaut, merkt, das sind auch Menschen, die wenig Kontakt und Einfluss im Iran haben. Zum Teil sehr reiche Menschen, die im sicheren Ausland anderen Leuten Ratschläge geben, wie sich im Iran unter Lebensgefahr verhalten sollen.
Den Link zu diesem und zu allen anderen hier erwähnten Gesprächen finden Sie in den Shownotes. Dort finden Sie auch die Telefonnummer, an die Sie Ihre Antwort auf die Frage der Woche schicken können. Diese Woche habe ich Sie ja nach Ihrer Lieblingsfrau gefragt. Vergangene Woche wollte ich von Ihnen wissen, wer soll Frank-Walter Steinmeier im Amt des Bundespräsidenten ablösen?
Ja, sehr geehrte Frau Doan, Sie fragen, ich antworte. Da würde ich gern den Namen Julia Klöckner in den Ring werfen.
Hallo, hier ist der Michael aus Mainz und ich möchte Wolfgang Kubicki nominieren als Bundespräsident. Denn er wird vermutlich in 8 Monaten mehr gute, schlaue und richtige Sachen sagen als Frank-Walter Steinmeier in 8 Jahren. Danke.
Guten Tag, liebes Pioneer Briefing Team. Erstmal vielen Dank für eure tolle journalistische Arbeit. Es macht sehr viel Spaß, euch zu folgen. Meine 2 Vorschläge für die Doppelspitze wären mal etwas Kultur und Sport. Ich würde gerne mal Christine Westermann und Dirk Nowitzki ins Rennen führen, damit es vielleicht auch mal eine andere Perspektive als die politische gibt.
Dass ich einverstanden bin mit Gysi und Lammert, das wäre eine super Idee.
Unbedingt, was für eine geniale Idee. Wir wollen Lammert for President. Das ist zu kurz gesprungen. Nicht fragen, wer soll der nächste Bundespräsident werden, sondern wie kommen wir dazu, dass der Souverän, das Volk, wenigstens über sein Staatsoberhaupt selber mitbestimmen kann.
Verabschieden möchte ich mich heute literarisch. In der aktuellen Folge unseres Literaturpodcasts Edle Federn spricht Juli C. mit dem Autor Jan Snela über seinen Roman Ja, Schnecke, ja. Es geht um eine Fernbeziehung eines Paares. Die Wissenschaftlerin Amanda forscht in Japan an einer Meeresschnecke und ihr Mann Hannes versucht aus Deutschland über die große Distanz, meist über Kurznachrichten, Kontakt zu halten und stellt die großen Beziehungsfragen. Juli C. sagt darüber:
Ja, Schnecke, ja ist ein wahrscheinlich wirklich einzigartiger Text. Er ist einerseits abendländische Prosa, andererseits auch japanische Lyrik und auf diese Weise erzeugt er eine literarische Dichte, die kaum noch zu übertreffen ist. Was sie dabei wirklich konsumieren, ist Hochliteratur. Voller Witz, Philosophie, Beobachtungsreichtum, Sprachspielen und einer Welthaltigkeit, die, zumal die Geschichte in Deutschland und in Japan spielt, auch noch Kontinente miteinander verbindet. Wenn wir es nach wie vor ernst meinen würden mit der Behauptung, dass Deutschland eine Kulturnation ist, dann müsste dieses Buch flächendeckend gelesen werden. Unter anderem auch deshalb, weil es vielleicht auf seine tastende und sanft befragende Weise einen besseren Weg in die Zukunft weist.
Wir hören jetzt Jan Snelas kurze Lesung aus unserem Podcast. Deshalb verabschiede ich mich schon jetzt. Das war unser Beitrag zum Wochenende. Der Rest liegt bei Ihnen. Wenn Sie mögen, hören wir uns wieder hier bei The Pioneer. Bis dahin, auf sehr, sehr bald. Ihre Alef Dohan.
Bei der Wohnungstür hakt sich Wagasa-san, Mr. Schirm, bei Amanda unter. Und schon hüpfen fußbeschlüpfte, flitzflinke Slipper aus Neopren mit wie Geisha-Holzsandalen mit hohen Plateaus versehenen Sohlen in den Flur hinaus und die Treppe runter und tragen sie tick-tock-tack, plitsch-platsch-plitsch außer Haus. Das mit der Fortbewegung ist hier so eine Sache. Es ist ein den Sohlen mit den stelzenartig hohen Plateaus geschuldetes Stolpern übers Geschwapp des ins Fließen versetzten Asphalts, das zusammen mit dem Gefuchtel der Arme zur Verhinderung eines Sturzes in die reißende Gosse mehr einem Schwimmen ähnelt als gewöhnlichem Gehen. Die Leute hier nennen es Fuyusuru, wofür das Deutsche nur die Verben schweben, schwimmen und treiben hergibt. Und wirklich ist diese Fortbewegungsform dem Schweben und Schwimmen der Meeresschnecken durch ihre Aufzuchtbecken näher als dem aufrechten Gang. Ein Mofa tuckert ein geknattertes Stück weit die Straße runter. Bei der kleinen Konditorei, in der die Verkäuferin mit der piepsigen Stimme ihre Zimtschnecken, Tarte au Citron, Rhabarberstrudelstücke ordnet, biegt es rechts ab. Amanda Fuyusurut hinterher. Eine Krähe schüttelt sich auf einem der Masten, die den Wirrwarr der Kabel ins Grau des Himmels stemmen. Sie startet und trudelt durch die Häuserflucht dorthin, wo das wie ein Riesentausendfüßer die Stadt durchkriechende Viadukt auf die Nähe des Bahnhofs hinweist. Amanda folgt ihrem Flug, vorbei an den kauernden Häusern, aus denen immer mehr Menschen schießen, die gleichmütig kraulend und trippelnd durchs Plätschern schweben. Schwupp, schwipp, schwapp, schwupp. Inzwischen dauert es selten länger als ein paar die Luft durchtänzelte Meter, bis Amanda sich ins hiesige Floaten eingegroovt hat. Der Regen zertröselt sie in ihre Einzelfasern und webt sie einen Schritt weiter wieder zusammen. So weibt sie voran. Still ist's in Nara. Nur Herr Regen plappert, trägt die Dächer als Hut.